Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Aus meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Die Gruppe Leighton Hewitt hat heute bei den ATP World Tour Finals gespielt und es gab zwei sehr, sehr klare Ergebnisse. Darüber werden wir sprechen, darüber müssen wir sprechen. Herzlich willkommen zum dritten Day, die London Calling hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Ja, hallo Andreas.
Philipp, lass uns über Niveau sprechen. Das ist im Moment noch nicht das Niveau und das ist einer ATP-WM bislang noch nicht würdig.
Ja, wir haben gerade überlegt, wie sehr sollen wir mal schimpfen. Einfach über das, was wir bisher gesehen haben. Das Problem ist, super einseitige Matches, nicht die höchste Qualität. Wir haben zwei sehr gute Leistungen gesehen, die von Kevin Anderson, beiden seinen Matches, das von Novak Djokovic. Davon ab ist das eine sehr zähe Veranstaltung. Liegt am Belag, liegt aber auch daran, wie müde alle sind. Und irgendwie entwickelt sich daraus im Moment halt eben nicht nur schlechtes Niveau größtenteils, sondern langweilige Matches. Und heute war total einseitig. Man hätte sich gewünscht, dass jeweils nach dem ersten Satz die beiden Ersatzspieler Haren Khachanov und Borna Coric eingewechselt werden, um irgendwie mal ein bisschen Pep in die Veranstaltung zu bringen. Aber das war natürlich keine Möglichkeit.
Nein, das war keine Möglichkeit. Und wie gesagt, wir haben noch kein einziges Match gesehen, was in den dritten Satz gegangen ist. Nur beim Doppel ein einziges Match. Auch da mangelt es im Moment noch ein bisschen an Spannung. Und ich weiß auch noch nicht so richtig, ob wir da noch richtig Großspannung in diesem Jahr erleben werden. Weil man hat das Gefühl, 7 von 8 Spielern fahren wirklich auf der letzten Rille, fahren auf Reserve. Und Novak Djokovic, der wird hier durchs Turnier cruisen, hat man im Moment noch das Gefühl. Mal schauen, wie es morgen mit Djokovic gegen Zverev wird. Aber im Moment muss man sagen, das Turnier ist, und das kann man auch mal deutlich so sagen, ist eine große Enttäuschung.
Ja, ist es. Vor allem, wenn man es halt natürlich mit dem Damenjahresendturnier vergleicht. Und vielleicht ist dann auch die Überlegung, das findet halt, sind es 3 oder 2 Wochen? Ich glaube sogar 3 Wochen statt vor dem Herrenfinale. Und das kann natürlich einen Unterschied machen. Einfach in der Saisongestaltung, in der Art, wie erschöpft die Spieler und Spielerinnen sind. Und ich fand die WTA-Finals wirklich sehr gut. Und da, auch da war der Belag nicht so schnell wie vielleicht gewünscht. Aber das Gefühl war da, alle sind zumindest kompetitiv. Manche sind sogar in relativ bis sehr guter Form. Die einzige, die so ein bisschen abfiel, war damals Naomi Osaka. Aber auch aus Verletzungsgründen. Und hier neben Djokovic, Anderson würde ich schon noch hervorheben, dass er wirklich gute Leistung bringt. Aber ansonsten 6 Profis, die ein bisschen mit der Form zu kämpfen haben.
Es liegen Welten zwischen dem Damenturnier und dem Herrenturnier. Wir haben so viele gute Matches bei den Damen gesehen. Du hast es gesagt, die einzige, die so ein bisschen abgefallen war, das war Naomi Osaka. Der Rest war eigentlich ordentlich drauf und es gab wirklich sehr, sehr viele wettbewerbsfähige Matches und die fehlen immer noch. Lass uns über das Nachmittagsmatch sprechen. Über das gibt es gar nicht so richtig viel zu sprechen, weil in dem trafen Kevin Anderson und Kei Nishikori aufeinander. Kei Nishikori hat ein bisschen für die Überraschung bislang gesorgt, als er Roger Federer in seinem ersten Match besiegt hatte. Und Kevin Anderson hatte, im wohl besten Match bislang gegen Dominic Thiem in dem ersten Match mit 6-3, 7-6 gewonnen. Und ich war eigentlich sehr gespannt drauf, ob Kei Nishikori die Leistung würde abrufen können, die er vorgestern in der Lage war abzurufen. Selbst da war sie noch nicht so, dass man sagte, ja, das war 2014 US Open. Es war eine solide Leistung, aber ich hatte gehofft, dass er mit einer soliden Leistung würde sich wehren können. Und es war eine komplette Einbahnstraße. Es gab sogar Pfiffe. Ich habe zum ersten Mal Pfiffe gehört gegen einen Spieler. Bei 6-0 und 5-0 im zweiten Satz dann gab es Pfiffe, offene Pfiffe aus dem Publikum gegen Kei Nishikori. Und es ging dann 6-0, 6-1 am Ende für Kevin Anderson aus. Ich möchte diese Leistung von Kevin Anderson gar nicht kleinreden. Die war in Ordnung, die war gut. Kei Nishikori war heute wirklich ganz, ganz schlecht und hat kaum einen Ball getroffen. Und deswegen, so richtig viel können wir gar nicht darüber sagen.
Ja, mich interessiert erstmal wirklich, wie laut waren die Pfiffe? Weil ich fand es schwer zu hören am Stream, aber ich hatte es bei dir und bei anderen dann gesehen, die vor Ort sind. Wie laut waren diese Pfiffe?
Die waren, ja, sie waren hörbar. Also es war ja nicht, dass das ganze Stadion gepfiffen hat, aber es gab so, ich würde jetzt mal sagen, 50, 60 Leute haben sicherlich gepfiffen.
Ja, und müssen halt sagen, es kostet schon Geld. Selbst eine Stadt wie London. Klar, es gibt viele Leute in London, die Geld haben. Es gibt eben auch viele Leute, die dafür anreisen für den Event oder eben nicht so gut beseitet sind in London. Und ich weiß nicht, was die Tickets in diesem Jahr kosten.
Ich kann es dir sagen. Gestern kostete im Oberrang das Tagesticket. Oberrang, und du bist wirklich relativ weit weg, kostete 72 Pfund. Im Unterrang eine Session kostet im Moment irgendwas bei 70, 80 Pfund. Also das sind wirklich hohe Preise, die da im Moment gezahlt werden.
Ja, selbst für London.
Ja.
Und da ist es natürlich bitter, weil wie lange hat das Match gedauert? Knappe Stunde oder so. Und dann doppelt vorher, klar, ist eine schöne Sache. Aber ja, ist schon bitter gelaufen. Und klar, gehen wir noch ein bisschen aufs Match ein. Bei Nishikori lief, ja, die Kommentatoren waren sich auch nicht so sicher. Lief gar nichts zusammen, lief ein bisschen zusammen. Am Ende war es egal. Er war chancenlos. Und es war erstaunlich, weil er hatte zwar im Wiener Finale verloren gegen Kevin Anderson in einem Turnier, in dem Kei Nishikori sehr gut gespielt hat, der unter anderem gegen Dominic Thiem sehr klar gewonnen hatte und dann eben das Finale verlor. Aber in der Woche darauf, dann in Paris, hat er sehr gut ausgesehen gegen eben jeden Kevin Anderson. Und man hätte jetzt erwarten können, hey, das könnte wirklich vielleicht der erste Dreisetzer werden, vielleicht wirklich was auf ausgeglichenem Niveau. Und Kevin Anderson hat definitiv so ein bisschen hier dann direkt vorgegeben, wie es laufen würde, weil er einfach im Moment so gut beim Aufschlag ist und sich so selbstbewusst da rein bewegt. Und er hat im Moment den Vorteil, selbst gegen jemanden wie Nishikori, der einfach ein Meister der Grundlinie ist, dass er da mitgehen kann, ihn teilweise überwältigen kann, immer wieder auch die Abschlüsse, die Linie entlang gefunden hat. Und es war eigentlich von den allerersten Punkten an eine totale Dominanz. Und dann ist eben schwer bei jemand wie Nishikori zu sagen, A, wie kommt er raus und B, wie schlecht ist es, weil der Aufschlag dann natürlich von Anderson ist, wo er dann einfach sagt, okay, dann komme ich eben über den ersten Aufschlag ins Match. Ist keine richtige Option für ihn und Anderson hat ihm das dann regelrecht spüren lassen, wie viel dominanter und besser an dem Tag war.
Es gab selten Situationen, in denen Kei Nishikori 3-4 Bälle übers Netz gebracht hat. Entweder hat er Fehler gemacht oder Kevin Anderson hat einen Winner gespielt und die hat er durchaus ein paar gespielt. Also da, wie gesagt, ich will das gar nicht in Abrede stellen, aber die Leistung von Kei Nishikori war heute erschreckend. Er hat selber hinterher in der Pressekonferenz gesagt, ja, ich habe überhaupt kein Gefühl für den Ball heute entwickeln. Es lief alles an mir komplett vorbei und er konnte sich nicht mal bei 6-0 und 5-0, als er den Spielgewinn geholt hat, da gibt es ja dann immer mal wieder bei solchen Spielständen Leute, die sarkastisch, oder Spieler, die sarkastisch dann den Arm heben und so weiter. Nicht mal das konnte er sich entlocken, weil er, glaube ich, selber auch etwas erschüttert war ob seiner Leistung. Ja, wie gesagt, das war heute gar nichts.
Und es ordnet zumindest die Leistung auch etwas ein von 2 Tagen. Da war ja die Frage, wie schlecht war er, wie schlecht war Federer. Federer hat uns nachher eine Antwort in seinem On-Court-Interview darauf gegeben, hat gesagt, bis zum 4-4 im ersten Satz hätten sie beide sehr schlecht gespielt. Hat das sogar noch etwas härter, glaube ich, umschrieben. Hat dann gesagt, zum Ende hätte sich Nishikori gesteigert, während er im Niveau abgefallen wäre. So Unrecht hat Federer da wahrscheinlich nicht. Das heißt, Nishikori hat so ein bisschen die Leistung fortgesetzt von vor 2 Tagen. Und Anderson ist im Moment einfach in der Form und in der Stimmung, dass er sowas ausnutzen kann. Und jetzt wird es natürlich spannend, was passiert bei Anderson im nächsten Match. Denn das muss man sagen, durch die Siege, die wir jetzt heute hatten oder die Ausgänge, ist es noch möglich, dass alle 4 Spieler weiterkommen. Und es könnte eine durchaus enge Geschichte zwischen Nishikori und Federer werden. Und Anderson kann da dann ein großes Wort mitsprechen, wie diese Gruppe sich entscheidet. Und das macht dann oder bringt dann wenigstens noch ein bisschen Spannung am Donnerstag.
Ja, das bringt hoffentlich ein wenig Spannung am Donnerstag, weil, wie gesagt, die Spannung fehlt im Moment noch komplett bei den Matches hier bei der ATP-WM in London. Kevin Anderson, das muss man aber jetzt auch nochmal sagen, hat seine ersten beiden Matches gewonnen, hat hier bislang eine gute Form gezeigt, hat hier das ganze Jahr inzwischen eine sehr gute Saison gezeigt. Für einen Rookie bei den ATP-Finals ist das eine wirklich hervorragende Leistung. Er lässt sich keine Nervosität ansehen und zieht sein Ding hier wirklich durch. Früher Sven Hannawald hat immer gesagt, ich mache mein Zeug. Das macht Kevin Anderson im Moment auch.
Ja, und das denke ich für ihn sehr positiver Auftritt. Das ist ja dann auch immer eine Möglichkeit, sich einem größeren Publikum vorzustellen. Und Anderson ist zwar jemand, den gerade seit Wimbledon-Halbfinale oder dem Wimbledon-Halbfinale und dem Finaleinzug viele kennen, Aber der vielleicht noch nicht so richtig in der breiteren Öffentlichkeit bekannt ist. Und das ist natürlich eine Chance. Und er verkauft sich, denke ich, generell sehr gut. Er und seine Frau sind wie einige Male jetzt im britischen Fernsehen aufgetreten und haben eben auch an Aufmerksamkeit bekommen für die vielen Projekte, in denen sie involviert sind. Ich meine, Kevin Anderson ist ja wirklich jemand, der sich für Tierschutz und Umweltschutz und LGBTQ-Rechte interessiert und bei all diesen Themen immer sehr, sehr präsent ist. Und all das ist er jetzt ja hier auch in der Lage zu transportieren. Ich glaube, das ist ihm auch sehr wichtig, dass er das transportieren kann. Und von daher, er kriegt eine Bühne, er nutzt sie. Durch seine sportlichen Leistungen macht er die Bühne ein bisschen größer, ein bisschen breiter und zeigt dann eben, hey, ich sehe vielleicht nicht aus wie der spannendste Spieler, ich spiele vielleicht nicht der spannendste Spieler, aber ich bin jemand, der durchaus was im Angebot hat. Und von daher denke ich, läuft das hier sehr ideal und hat ja auch einige Unterstützung vor Ort, so sieht es zumindest am Bildschirm aus, von Südafrikanern und Südafrikanerinnen, die vor Ort wohnen, und von daher, glaube ich, könnte es nicht besser laufen.
Ja, er hat vor dem Match gegen Nishikori gesagt, für jedes seiner Asse würde er $100 an die Leute spenden, die sich im Moment gegen die Feuer, gegen die verheerende Waldbrände in Kalifornien stellen, beziehungsweise an Organisationen, die dort unterstützen. 10 Asse hat er geschlagen, $1,000 wird er spenden. Er wird vielleicht sogar noch ein bisschen was draufpacken. Kevin Anderson.
Ja, das wurde auch nochmal ausgeführt. Also er hat das nach dem ersten Match gemacht, jetzt nochmal. Sie haben dann gesagt, sie werden das alles aufrunden, verdoppeln. Noch hier an eine Tierschutzorganisation, da an eine. Also das sind ja alles ein bisschen Themen. Wer zum Beispiel Leute darauf geachtet hat, das war ganz spannend. Ich habe nicht bei anderen Spielern darauf geachtet, aber es fiel mir bei ihm auf, dass er eben keine Plastikflaschen dort mehr stehen hatte, sondern diese großen Plastikflaschen, die wieder auffüllbar sind mit ATP-Logo. Da ist er ja sehr hinterher, dass wenig Plastik produziert wird. Das war eines der Kevin Anderson-Themen, wo er immer dran bleibt. Und das fiel dann heute bei ihm sehr auf. Ich weiß aber nicht, ob es bei anderen Spielern
auch. Doch, das ist wirklich bei allen Spielern so. Da hat sich die ATP das dieses Jahr auf die Fahne geschrieben, dass sie so nachhaltig wie möglich sein wollen. Es gibt auch zum Beispiel wiederverwertbare Becher draußen bei den Getränkeständen. Der Court wird nächstes Jahr nochmal neu genutzt, also dieses Jahr. Und es gibt kein Plastikbesteck mehr, sondern nur noch Holzbesteck. Und das hat sich die ATP dann dieses Jahr auf die Fahnen geschrieben. Dort haben alle Spieler dieses Jahr diese recycelbaren Flaschen beziehungsweise die wieder auffüllbaren Flaschen. Also das ist etwas, was durch das gesamte Turnier dieses Jahr gezogen wird.
Ja, das ist spannend. Und das natürlich jetzt auch, hätte ich jetzt nicht gewusst, wenn du nicht vor Ort gewesen wärst. Ich wusste eben um seine Initiative und genau. Dominic Thiem ist jetzt auch jemand, Robin Haase, das sind Spieler, die sich da immer öffentlich zu äußern. Aber ich wusste nicht, dass es schon so weit vorgedrungen war und steht der ATP und dem ganzen Event ja nur nicht schlecht zu Gesicht, sich da so ein bisschen reinzuhängen.
Steter Tropfen hüllt den Stein und Kevin Anderson macht hier wirklich eine gute Vorreiterrolle daraus. Das war das erste Match. Das zweite Match haben Roger Federer und Dominic Thiem bestritten, die beiden Verlierer des ersten Tages. Und Roger Federer stand unter Druck. Er hat das erste Match gegen Kei Nishikori verloren, er hat nicht wirklich gut ausgesehen, dann hat er gestern auch noch das Training gecancelt, hat heute hinterher gesagt, nee, ich habe die letzten 2 Monate so viel gespielt, da haben wir gestern gesagt, komm, wir verbringen den Tag mit der Familie, werden heute einfach mal mit guter Laune in den Tag starten und alles dann so ein bisschen ruhiger angehen lassen. Und das anscheinend war eine sehr, sehr gute Idee. Weil Roger Federer hat heute gegen Dominic Thiem mit 6:2 und 6:3 gewonnen und hat Dominic Thiem keine Chance gelassen. Und Thiem sieht im Moment so ein bisschen aus wie der schwächste Spieler hier bei diesem Turnier.
Ja, gerade überlegt, wer, klar, Nishikori nach heute ist eine Möglichkeit, dass der auch wirklich richtig schlecht drauf ist. Aber die Leistung von Thiem war heute nicht gut. Ich meine, wir reden häufig über Thiem, auch in den letzten Jahren. Es gibt hohe Ansprüche an ihn. Gerade ich habe ihn im Jahr 2017 vielleicht 3 Wochen länger verteidigt, als ich ihn hätte verteidigen müssen, weil ich doch irgendwie immer das Potenzial sah. Jetzt hat er es teilweise in diesem Jahr dann abgerufen von den US Open an, aber jetzt schon wieder eher ein paar schwache Wochen dann auf den Indoor-Belegen zum Ende hin gehabt und das war heute einfach keine gute Leistung. Das Problem war, da hatten wir schon nach seinem ersten Match drüber geredet, er ist im Moment nicht konstant in der Lage, Aufschlag und Return abzurufen. Und das kostet ihn. Und das hat ihn heute gegen den Federer gekostet. Der hat sehr souverän einfach seine eigenen Aufschläge durchgebracht und war immer wieder in der Lage, in die von Thiem reinzukommen, auch in die Ballwechsel reinzukommen, hat schön variiert, hat Thiem immer wieder ans Netz geholt, da hat Thiem dann einfach Schwächen gezeigt, er hat Thiem mit Spins bearbeitet, mit Slices bearbeitet, also ein bisschen klassisch, was zum Beispiel auch er mit einem Alexander Zverev tut, und Thiem hat da überhaupt kein Mittel gegen gefunden und war im Endeffekt wirklich chancenlos. Es war ein bisschen wie im ersten Match, wo er im ersten Satz gar keine Chance hatte und sich im zweiten gesteigert hat. Aber Federer hat dann einmal kurz das Tempo angezogen und dann hat das gereicht. Und es ist jetzt schwer einzuschätzen, wie gut ist Federer drauf nach der, wie er selber sagte, katastrophalen Leistung im ersten Match und jetzt sicherlich einer besseren. Jetzt wird er gefordert werden von Kevin Anderson, müssen wir gucken, wie das übersteht. Aber Team, das war bitter, trotzdem chancenlos, sondern natürlich nicht gegen Nishikori, nach dem, was Nishikori heute gezeigt hat.
Team hat, hat noch eine Chance hier, sich für das Halbfinale zu qualifizieren. Da muss er allerdings sehr, sehr klar jetzt gegen Nishikori gewinnen und darauf hoffen, dass Kevin Anderson gegen Roger Federer in zwei Sätzen gewinnt. Also das ist die einzige Möglichkeit, jetzt für Dominic Thiem sich noch zu qualifizieren für das Halbfinale. Wie gesagt, heute hat er gegen Roger Federer verloren. Und Roger Federer ist dann doch, also wir können sagen, es war eine gute Idee, gestern das Training zu canceln und heute dann, heute erst auf das Training beziehungsweise das Einschlagen zu kommen. Man muss ihn trotzdem immer noch auf der Rechnung haben für den Rest der Woche.
Na klar, er ist sicherlich immer noch der zweite Favorit. Es wäre bitter für ihn, wenn er im Halbfinale auf Djokovic treffen würde. Es würde er sicherlich am liebsten vermeiden. Aber es sieht so aus, dass es so wohl kommen würde, wenn er hier als Zweiter in der Gruppe durchgeht. Es gibt ein Szenario, in dem er als Erster aus der Gruppe rausgeht. Da braucht er aber schon, da muss es für ihn schon ideal laufen. Müssen wir einfach mal gucken, wie er gegen den Anderson mithalten kann. Er wirkte auf jeden Fall heute befreiter. Und das hat er auch gesagt. Manchmal ist es nicht die Beine, manchmal nicht die Vorhand oder der Aufschlag, sondern am Ende ist es der Kopf. Und er schien es bei ihm zu sein, dass er da irgendwie nicht ganz auf die Bedingungen eingestellt war, die kommen würden. Und natürlich, Federer spielt nicht mehr so viel wie in früheren Jahren. Aber es ist natürlich schon so, dass er mal sehr aktiv ist. Es gab ja so ein bisschen diesen, ich weiß nicht mehr, wo der Artikel war, aber es war, der zählte so ein bisschen auf, was Federer alles nach den US Open machte. Hier war er involviert, da war er involviert, ist, glaube ich, 7 Wochen lang nicht in die Schweiz zurückgekehrt, weil er immer wieder bei Events dabei war oder er eben hier oder da gebraucht wurde oder hier oder da gespielt und trainiert hat. Von daher, auch wenn er nicht mehr so aktiv ist, jede Woche aktiv ist, ist er trotzdem noch sehr involviert. Und er wirkte einfach ein bisschen platt, ein bisschen erschöpft, hat sich jetzt befreit. Jetzt wird es natürlich einfach eine interessante Geschichte mit dem Anderson-Match. Ich meine, das war eins der Matches der Saison im Viertelfinale von Wimbledon, was für das Renommee von dem Kevin Anderson fantastisch war, das Match. Und Federer vielleicht ein paar Zweifel an sich selber geweckt hat in der Art und Manier, wie er das verloren hat. Und da bin ich wirklich gespannt drauf. Da könnte ich mir vorstellen, dass wir ein durchaus hochklassiges Match erleben. Und das Interessante ist, zu dem Zeitpunkt werden wir schon wissen, weil Nishikori und Thiem am Nachmittag wohl spielen werden, werden wir schon wissen, was braucht Federer gegen Anderson. Und das kann ja schon so ein bisschen so einem Match gut tun. Das hatten wir zum Beispiel bei den WTA-Finals, wo Elina Svitolina fast in 2 Sätzen gegen Caroline Wozniacki verloren hätte und sich noch so ein bisschen über die Ziellinie retten musste, das dann auch geschafft hat. Also vielleicht kriegen wir so eine Situation, das wäre nicht schlecht.
Dann lass uns doch mal die Halbfinalszenarien durchgehen. Also Federer, wenn er gewinnt in 2 oder in 3 Sätzen und Dominic Thiem gewinnt, dann steht es fest, dann haben wir Federer und Anderson im Halbfinale. Sollte Federer in 2 oder 3 Sätzen gewinnen und Nishikori in 2 oder 3 Sätzen gewinnen, fängt die Rechnerei an. Wenn zum Beispiel das Szenario ist, Federer gewinnt in 2 Sätzen, Nishikori gewinnt in 2 Sätzen, dann kommt es darauf an, wer hat die meisten Spiele gewonnen, beziehungsweise wer hat die höchste Prozentzahl an gewonnenen Spielen. Und da sieht es wiederum um Nishikori schlecht bestellt aus, weil der halt 0 und 1 von Kevin Anderson bekommen hat. Sollte Nishikori in 2 Sätzen gewinnen und Federer nur in 3 Sätzen gewinnen, dann wären Anderson und Nishikori weiter. Das ist im Moment dann so ein bisschen der Zweikampf. Es gibt natürlich auch noch ein Szenario, wo Dominic Thiem weiterkommt. Wenn zum Beispiel Kevin Anderson in 2 Sätzen gewinnt und Dominic Thiem in 2 Sätzen gewinnt, dann hätten nämlich sowohl Nishikori, Federer als auch Thiem 2-4 Sätze und 1-2 Spiele. Und dann käme es auch wieder auf die höchste Prozentzahl an der Spiele, die einen Spieler gewonnen hat. Also es gibt noch sehr, sehr viel zu rechnen hier in dieser Gruppe.
Ja, und wir hatten ein ganz berühmtes Beispiel, ich glaube, es war das Jahr 2009, wo am Ende Juan Martin Del Potro nicht aus der Gruppenphase rausgekommen ist, weil irgendwo dann der Taschenrechner rausgeholt werden musste und dann gab es Konfusion auf dem Platz und alle haben nochmal alles durchgerechnet und irgendwann kam dann raus, ach nee, Del Potro ist doch nicht im Halbfinale. Das wird wahrscheinlich diesmal nicht so passieren, da werden die Organisatoren gut drauf vorbereitet sein. Und das Ding ist, wir können uns wirklich, so klar es jetzt auch erscheinen mag, nach dem Match schon heute, dass Federer schon irgendwie ins Halbfinale einzieht, sicher können wir uns nicht sein. Ich kann mir ehrlich gesagt ganz gut ein Szenario vorstellen, wo Federer in drei Sätzen gegen einen Kevin Anderson gewinnt und dann Nishikori das doch für sich entscheidet, das Match gegen einen Dominic Thiem. Und dann auf einmal sind Anderson und Nishikori weiter. Ich halte das für ein, ja, durchaus sogar realistisches Szenario.
Wir werden es sehen. Übermorgen wird es dann die Matches geben und da werden nachmittags Nishikori gegen Thiem antreten und abends Kevin Anderson gegen Roger Federer. Und das wird etwas sein, worauf wir uns hoffentlich freuen können, weil auf irgendwas muss man sich irgendwann mal freuen hier. Und das wäre schön, wenn wir uns auf den Tag dann freuen könnten. Es gab heute allerdings auch noch zwei Doppel und die waren durchaus interessant. Also ich habe das erste Doppel nur gesehen heute. Zwischen Raven Klaassen und Michael Venus auf der anderen Seite und Nikola Mektic und Alexander Peyer auf der anderen Seite. Und Raven Klaassen und Michael Venus haben ihr Match heute gewonnen in zwei Tiebreaks, 7-6 und 7-6. Und was mir vor allen Dingen aufgefallen ist, beziehungsweise was mich beeindruckt hat, Raven Klaassen hat heute eine gute Return-Show abgeliefert. Was Novak Djokovic gestern im Doppel abgezogen hat, das hat Raven Klaassen in einer etwas kleineren Form heute im Doppel gemacht. Und er hat inzwischendurch immer wieder Nikola Mektic und Alexander Peyer deren Aufschläge um die Ohren gehauen. Und am Ende war es so ein bisschen, ja, der kleine Punkt, der Klaassen und Venus dann über die Ziellinie gebracht hat.
Ja, Klaassen, würde ich auch sagen, ist wahrscheinlich einer der besten Return-Spieler, die wir im Herrentennis haben. Ich glaube, da kann ich mich so weit aus dem Fenster lehnen. Ohne das würde ich ihn nicht so weit oben im Doppel sehen. Und das ist definitiv, was ihn auszeichnet. Davon ab ist er einfach ein relativ durchschnittlicher Profi-Tennisspieler. Natürlich immer noch ein Profi-Tennisspieler, aber dieser Rückschlag, der fällt bei ihm schon auf. Und das kann ich mir vorstellen, dass das dann durchaus auch mal heraussticht, obwohl wir es natürlich im Doppel häufig mit Spielern zu tun haben, die in der Lage sind, auf sehr gutem Niveau zu returnieren. Ich meine, das ist einer der Wege rein ins Doppeltennis. Es gibt einfach die sehr guten Aufschläger, die da reinkommen, oder es gibt diejenigen, die einfach ein sehr gutes Ballgefühl haben, oder es gibt eben sehr gute Return-Spieler, auch Return-Spieler, die eben darum eine fantastische Karriere aufbauen können. Zum Beispiel ein Jürgen Melzer, der auch einen der besseren Returns hat und hatte, die wir im Herrentennis gesehen haben in den letzten 10 Jahren und dadurch, oder das war einer der Faktoren, warum er Grand Slam-Titel bisher gewonnen hat. Und das ist auf jeden Fall die große Stärke von einem Raven Klaassen, dieser Rückschlag.
Und da haben wir auf jeden Fall ein Entscheidungsspiel, weil heute Abend haben nämlich Jamie Murray und Bruno Soares gegen Juan Sebastian Cabal und Robert Farah gewonnen mit 6-4 und 6-3. Und das bedeutet, dass Jamie Murray und Bruno Soares schon ihr Doppel gewonnen haben, beziehungsweise ihre Doppelgruppe gewonnen haben und dass es dann nämlich ein absolutes Shootout gibt zwischen Juan Sebastian Cabal und Robert Farah auf der einen Seite und Raven Klaassen und Michael Venus auf der anderen Seite. Am Donnerstag um 12 Uhr spielen erst Murray Soares gegen Nikola Mektic und Alexander Peyer, die sind schon ausgeschieden. Und abends gibt es dann das Entscheidungsmatch. Das ist auch mal eine schöne Geschichte, dass wir ein absolutes Entscheidungsmatch haben, Win or Go Home.
Ja, so kennen wir es doch vom normalen Tennis. So darf es dann auch in all den anderen Wochen sein.
Ja, das wäre sehr, sehr schön. Also auf jeden Fall, die Doppel, es gab noch kein wirklich hochklassiges Doppel, aber sie sind durchaus interessant und sie bieten immer wieder gute Ballwechsel. Und die 8 Spieler oder die 8 Doppel, die hier sind, die haben es ja auch deutlich verdient. Sie waren die 8 stärksten Doppel in diesem Jahr und das ist insgesamt eine sehr ausgewogene Stärke, die es da gibt. Also wir haben zwei sehr ausgeglichene Gruppen dort.
Ja, ich meine, es ist fast ein Klischee, aber es ist immer mal wieder das Erwähnens wert, das Doppel in den Mittelpunkt gerückt wird bei dem Jahresendturnier. Die Sessions werden quasi zusammen verkauft, ein Doppel, ein Einzel. Bei den Doppeln ist die Halle nicht so gefüllt wie für die Einzel, aber es wird dieselbe Art von Show geboten. Und ich glaube, für viele Doppelspieler ist es wirklich ein großes Ziel, zu diesem Turnier zu kommen, weil sie sich sicher sein können, sie werden schon zumindest vor 3, 4, 5, vielleicht auch 7 oder 8 oder 10.000 Leuten spielen. Und das ist natürlich normalerweise nicht der Fall. Und das ist dann auch durchaus etwas, was vom Publikum angenommen wird, weil es ja häufig eine gewisse Show bietet und häufig eben auch spektakuläre Paare dabei sind. Und in diesem Jahr ist es vielleicht nicht so sehr antizipiert worden wie in den letzten Jahren, weil die ganz großen Storylines gefehlt haben, abseits von Jack Sock. Aber es ist, finde ich, eine gut integrierte Veranstaltung, die da dann auch ordentliche Aufmerksamkeit bekommt.
Sie hat ja auch sie hat auch absolut ihren Platz hier bei diesen ATP-Finals. Und das, du hast es gesagt, es sind durchaus viele Zuschauer schon da um 12 Uhr beziehungsweise um 18 Uhr, gerade um 18 Uhr, weil die Leute, wenn sie eine Tagessession haben, sich zwischendurch dann einmal gestärkt haben draußen und dann nochmal wieder reinkommen und dann sind 6.000, 7.000 Leute da in der Halle. Also es ist eine sehr gute Geschichte und man hat mit Jamie Murray sogar noch einen Local Hero da. Also das ist dann ja auch eine Geschichte, die für die Engländer und für die englischen Fans sehr gut ist. Ja, da kann er nicht mal was draus sagen.
Da hatte ich dann auch selbst ich nichts mehr zu sagen. Ja. Und das ist selten. Ja.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter.
Zwei kleine Themen haben wir noch, nämlich heute wurden die Davis Cup Nominierungen bekannt gegeben und Angelique Kerber hat einen neuen Trainer. Lass uns erstmal, wir treiben so ein bisschen die Spannung auf die Spitze, lass uns erstmal auf die Davis Cup Nominierungen zu sprechen kommen. Die Kroaten spielen gegen Frankreich oder in Frankreich und die Kroaten haben sich heute mal überlegt, Mensch, wir brauchen eigentlich nur zwei Einzelspieler, dafür nehmen wir drei Doppelspieler mit. Die kroatische Aufstellung bzw. Nominierung ist wirklich sehr beeindruckend, weil der Teamchef der Kroaten, Željko Krajan, hat nämlich drei Doppelspieler nominiert. Franko Skugor, Mate Pavic und Ivan Dodig. Alle drei unter den Top 35 in der Doppelweltrangliste. Dazu Borna Coric und Marin Cilic. Željko Krajan wird wahrscheinlich Coric und Cilic in den nächsten Tagen in seine Nachtgebete mit einschließen, dass sie fit bleiben.
Und er wird wissen, die Kroaten gehen ja als ziemlich klarer Favorit ins Finale rein. Und das ist eine Aufstellung, die, glaube ich, das auch sagt. Es ist ein Verlassen auf die beiden Einzelspieler und so viele Optionen wie möglich im Doppel. Denn im Doppel sind die Franzosen traditionell stark, haben hier auch wieder ein sehr, sehr gutes Doppel dabei in Form von Herbert und Mahut, eins der besten Doppel der Welt, sind beide hier auch im Einsatz bei den World Tour Finals. Und da zwei beziehungsweise drei Optionen haben, um dagegen zu stellen, das kann nicht schaden. Und Ivan Dodig kann natürlich immer auch Einzel spielen. Ist jemand, der durchaus schon große Siege in seiner Karriere geholt hat. Also eine gar nicht so unkluge Aufstellung, glaube ich, die wir hier von den Kroaten sehen.
Also Cilic, Coric für die Einzel, Skugor, Pavic und Dodig für das Doppel. Bei den Franzosen, da musste Yannick Noah so ein bisschen basteln in den letzten Wochen, weil viele Spieler außer Form. Er hat eigentlich, wie gesagt, nur das Doppel, auf das er sich komplett verlassen kann mit Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut. Und ansonsten wird es ist eine Match-Up-Geschichte. Luca Puy, Jérémy Chardy und Jo-Wilfried Tsonga hat er nominiert und dazu Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut. Den Vorteil, den Noah hat, er kann zur allergrößten Not auch Herbert noch als Einzelspieler bringen, weil der ist quasi jetzt unter den Top 50. Luca Puy in den letzten Monaten außer Form gewesen. Jérémy Chardy in der letzten Form in okayer Form gewesen. Jo-Wilfried Tsonga ist rekonvaleszent. Und Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut, ja gut, die sind im Doppel fantastisch. Aber Pierre-Hugues Herbert hat auch nur im Einzel ordentliche Erfolge gehabt, aber noch nicht so richtig. Und das ist ein riesiger Unterschied zum Frankreich der letzten, ich sag mal, 10 Jahre.
Also als ich die Aufstellung sah, da hat sich mir eine Frage gestellt, warum? Und das Warum bezog sich nie auf die Spieler, sondern auf die Wahl des Platzes, des Untergrundes. Ich verstehe nicht, warum die Franzosen Sand gewählt haben und dann hier mit dem Team antreten. Ja. Vielleicht gab es wirklich keine andere Möglichkeit, aber Jérémy Chardy, jemand für richtig schnelle Beläge, hatte dies Jahr wieder seine beste Phase auf schnellen Rasenbelägen, also in Queens und dann nachher auch in Newport raus. Puy ist auch jemand, der durchaus auf schnellen Belägen kann, auch wenn er gute Resultate auf Sand hatte. Tsonga hat in den letzten Jahren durchaus gut bei dem French Open gespielt, ist trotzdem eher einer für einen guten Indoor-Belag. Herbert und Mahut sind definitiv Spieler, die auf schnellen Indoor-Belägen gut spielen können. Und ich kann den Ansatz verstehen, dass wir wollen es unseren Gegnern so schwer wie möglich machen und legen ihnen hier einen Sandkort hin. Aber ich glaube, damit haben sich die Franzosen zumindest bei dieser Aufstellung wirklich selber am Bein gestellt. Ich wäre überrascht, wenn sie es am Ende für sich entscheiden können. Gerade auch, weil mit Borna Coric dort jemand wartet, der zwar noch nicht die riesigen Erfolge auf Sand hatte auf kroatischer Seite, aber in der Lage sein sollte, auf einem guten Sandplatz zurechtzukommen. Cilic ist ein guter Sandplatzspieler, wahrscheinlich sogar besser als alle Franzosen, die hier im Einsatz sind. Also das ist für mich eine bisschen zweifelhafte Entscheidung, warum die Franzosen das so gemacht haben.
Ich glaube auch, dass sie sich verzockt haben. Also ich hätte da, bei der Aufstellung zum Beispiel, hätte ich auch einen spiegelglatten Sandplatz verlegt. So einer wie zum Beispiel Bratislava in der letzten Woche beim Challenger, der beim Court Pace Innings wahrscheinlich sämtliche Statistiken gesprengt hat. Weil Pierre-Hugues Herbert zum Beispiel, wie gesagt, ist einer für die ganz schnellen Hartplätze. Du hast es gesagt, Jérémie Chardy, auch Luca Puy mag die schnellen Hartplätze. Joffrey Fritz-Songa hat gute Chancen. Natürlich kriegst du da die Aufschläge von Marin Cilic um die Ohren geballert. Aber gut, also ein Tod muss sterben. Und ich glaube, auf Sand werden sie, ich lege mich jetzt fest, auf Sand werden sie, wenn Cilic und Coric gesund sind, nicht die Chance haben. Keine Chance haben.
Ja, also es riecht jetzt schon nach einem 3-1 oder einem 4-1 am Ende. Und es wäre natürlich für die Kroaten eine schöne Geschichte, das nochmal zu gewinnen, nach dem eher dramatischen Finale vor 2 Jahren. Und die Franzosen würden sich wahrscheinlich in den Popo beißen, dass sie es dann am Ende so hergegeben haben, den möglicherweise letzten Davis Cup in dieser Form. Aber gut, vielleicht schaffen sie das Wunder von, wo befinden wir uns nochmal, das Wunder von Lille.
Lille, genau. Sie werden uns wahrscheinlich eines Besseren belehren, gerade jetzt, wo ich mich so aus dem Fenster gelehnt habe. Aber gut. Wir haben noch eine Nachricht und das ist so ein bisschen eine Bombshell heute dann auch gewesen. Angelique Kerber hat einen neuen Trainer. Nachdem sie sich ja von Wim Fassett getrennt hatte vor den WTA-Finals, hat sie jetzt mit Rainer Schüttler jemanden verpflichtet, der nur auf den ersten Blick als Überraschung gelten kann. Weil 2011 hat Angelique Kerber ihre Karriere quasi wiederbelebt in der Schüttler-Waska-Akademie. Und da könnte ich mir vorstellen, dass der Kontakt nie abgerissen ist. Rainer Schüttler, der zwischendurch ihr als Manager auf den Tennisplätzen oder in der Tenniswelt unterwegs war, weil er eben die Lizenz vom Düsseldorfer Turnier hatte, aber der auch schon Janko Tipsarevic trainiert hat, ist jetzt der neue Trainer von Angelique Kerber. Gerald Kleffmann von der Süddeutschen hatte das heute verkündet. Auch Moritz Lang hat sich dann hinterher dazu geäußert, hatte gesagt, ja, auch meine Quellen bestätigen das. Und Angelique Kerber wird jetzt ab der neuen Saison mit Rainer Schüttler zusammenarbeiten.
Ja, eine interessante Geschichte. Schüttler wahrscheinlich nicht mehr so in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen worden, damals seit seinem Rücktritt, obwohl er dann eben wirklich direkt im Tennis drin geblieben ist, diese Lizenz damals von Düsseldorf gekauft hat, die heute in Genf sitzt, generell einfach zusammen auch mit Dirk Hordorf im Tennis mal involviert gewesen ist, dann über Ion Tiriak zusammen mit Ion Tiriak diese Lizenz hatte, dann mit Tipsarevic zusammengearbeitet hat, mit dem es auch familiäre Verbindungen gibt. Also er war nie ganz raus aus dem Tennis, aber wahrscheinlich schon so ein bisschen aus der breiten Tennisöffentlichkeit. Die meisten werden sich vermutlich an ihn primär erinnern als den Wimbledon-Halbfinalisten und den Australian Open-Finalisten. Und er hatte, oder es war mir zumindest nicht so präsent, dass er die ganz großen Ambitionen hatte, jetzt zum Beispiel auf diesem Niveau jemanden zu coachen, obwohl es wahrscheinlich immer eine spannende Geschichte ist, jemanden wie Kerber zu coachen. Und dann schaut man sich das an und denkt, zumindest vom Gemüt her könnte das gut passen. Ich meine, Schüttler damals war jemand, der, würde ich sagen, fast mehr aus seiner Karriere rausgeholt hat, als man erwarten konnte, der super durchtrainiert war, seine Athletik genutzt hat, der viel Biss hatte, wirklich das Optimum aus seinem Spiel rausgeholt hat. Und Kerber ist wahrscheinlich im größeren Kontext jemand, die talentierter ist, die aber natürlich trotzdem immer so ein bisschen genau darauf gesetzt hat, fitter zu sein, zäher zu sein, bissiger zu sein, Spielerinnen auszukontern. All das kann ein Schüttler sicherlich auch. Beide sind auch vom Auftreten her ähnliche Typen, würde ich sagen. Eher ein bisschen unprätentiös, eher ruhigere Menschen. Das kann ich mir vorstellen, dass es gut passt. Es ist natürlich die Frage, okay, wie verträgt sich das jetzt eben nach der eher, ein bisschen glamouröseren Zusammenarbeit mit Wim Fassett, der ja nun auch durchaus eine größere Präsenz hat. Da wird es spannend, wie sich dann ein Rainer Schüttler hier ins Team einfügt, welche Rolle er auch öffentlich wahrnehmen wird. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie das so in der Außenwahrnehmung sein wird. Ähnlich wie bei Fassett oder alles ein bisschen ruhiger, alles ein bisschen bodenständiger. Das ist vermutlich eher was passieren wird. Und dann ist natürlich immer die interessante Frage, was bedeutet das konkret fürs Spiel von Kerber? Ich denke, wir werden Anfang 2019 eine sehr fitte Kerber sehen, eine Kerber, die wirklich bereit ist, extrem tief in Matches reinzugehen, weil das hat Schüttler ausgezeichnet. Es ist also zu vermuten, dass er das mitbringt und dann wird es interessant sein. Sehen wir nochmal einen kleinen Strategiewechsel, sehen wir eine Kerber, die vielleicht doch irgendwo ein bisschen offensiver wird oder die nochmal an einem bestimmten Schlag ein bisschen feilt, oder ist es die Kerber, die wir jetzt wirklich sehr gut kennen, mit einem soliden Aufschlag, einem fantastischen Return, toller Beinarbeit, großartigen Konterschlägen, einer Vorhand, die Matches entscheiden kann, die aber auch wackelig sein kann. Ist das die Kerber, die wir sehen, oder fällt dem Team Schüttler-Kerber noch irgendwas ein oder auf, was bisher so noch nicht abgerufen wurde?
Unprätentiös war übrigens die erste Vokabel, die mir heute in den Sinn gekommen ist, als ich davon gehört habe, dass die Zusammenarbeit jetzt perfekt ist, weil beide sind nicht die glamourösen Spieler und Spielerpersönlichkeiten, sondern waren immer die harten Arbeiter und haben versucht, dann über das Sportliche halt die Schlagzeilen zu schaffen. Und jeder erinnert sich noch, oder die Älteren unter uns werden sich noch erinnern, an dieses eine unglaubliche Jahr von Rainer Schüttler, als er damals ins Australian Open Finale gekommen ist, dann bei den ATP Finals, damals noch in Houston, ins Halbfinale gekommen ist. Das konnte er dann nicht immer danach mehr wiederholen. Er ist 2008 nochmal ins Halbfinale von Wimbledon gekommen. Aber er war immer, wie gesagt, der unprätentiöse Arbeiter. Und ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich gut zusammenpasst. Und wie gesagt, 2011 war Angelique Kerber damals in der Schüttler-Waska-Akademie und kam danach als topfitte Spielerin zurück und ist dann ja ins Halbfinale bei den US Open gekommen. Also da ist ja schon so ein bisschen die Connection immer da gewesen.
Ja, das ist ja auch eine ziemlich offensichtliche Verbindung zwischen beiden. Man muss immer sagen, Schüttler-Waske, dass Waske da sicherlich die treibende Kraft war, derjenige, der wirklich in der Alltagsarbeit präsenter war als ein Schüttler, zumindest in den letzten Jahren. Von daher, das ist so ein bisschen derjenige mit den ganzen Coaches, der, soweit ich es zumindest verstehe, das wirklich geprägt hat. Schüttler, jemand, der definitiv Hilfe angeboten hat und gementert hat oder den Mentor gegeben hat, aber eben eher so eine Waske-Geschichte. Und jetzt wird es halt eben wirklich spannend. Was ist Schüttler für eine Art von Trainer? Gerade eben in diesem Szenario. Wir reden hier eben nicht von einem Janko Tipsarevic oder von einem Vasek Pospisil, der letzte Spieler, den ich glaube, er trainiert hat, sondern wir reden hier von einer der besten Spielerinnen der Welt, bei der es eine Erwartungshaltung gibt, die selber erwarten wird, nächstes Jahr in den Top 5 das Jahr zu beenden, zumindest in den Top 10, wahrscheinlich ein Grand-Slam-Turnier gewinnen will. Das wird auch von der Öffentlichkeit so ihr zugetragen werden. Aber bin ich einfach gespannt, wie die beiden eben mit dieser Situation umgehen.
Wir werden das sehen und wir werden das natürlich auch verfolgen hier bei Chip and Charge, dem Tennis-Podcast auf meinsportpodcast.de. Das war es für heute. Es war mal wieder trotz zweier klarer Ergebnisse ein etwas längeres Daily, aber wir wollten euch natürlich nicht die News des Tages dann noch vorenthalten. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns immer und immer wieder über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter @chiponcharge oder auf Facebook, facebook.com/chiponcharge. Morgen gibt es wieder ein Daily, dann mit dem Alexander Zverev-Match gegen Novak Djokovic, auf das sich, glaube ich, sehr viele Leute sehr freuen und wir hoffen, nicht enttäuscht zu werden. Bis morgen, auf Wiederhören.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.